Hallo, herzlich willkommen im Marketing Mastermind. Eine extra Folge, nämlich die Nummer 21, und wir haben einen zweiten Teil. Wer vor 14 Tagen schon zugehört hat, der weiß, wer heute Gast bei mir ist. Das ist Grafikdesignerin, studierte Grafikdesignerin, die haben wir letzte Woche, vor 14 Tagen erfahren, nicht so gute Erfahrungen im Angestelltenverhältnis gemacht hat und sich deswegen selbstständig gemacht hat. Heute ist sie Grafikdesignerin und hilft ihren Kunden, Reichweite zu generieren, die Markenidentität aufzubauen, damit Kundenbindung und Vertrauen zu ihren Kunden zu schaffen. Und ich freue mich, dass sie nochmal mit dabei ist, die Linda Wagner. Hallo Linda.
Hallo. Schön, dass ich nochmal da sein darf.
Ja, du musstest ja nochmal kommen, ja. Weil wir haben ja über das eigentliche Thema haben wir ja noch nicht gesprochen. Ne? Der Elefant im Raum ist ja im Webdesign. Die von euch draußen, die schon ein bisschen länger zuhören, wisst, dass ich da relativ hart bin, was die Konversionsoptimierung angeht und da nicht viel Kompromisse mache. Hauptsache, ich kriege die Konversion, aber da werden wir heute mal mit Linda sprechen. Wobei ich ja heute, Linda, ist es ja so, wenn ich an Webdesign denke, dann denke ich mir ja eigentlich auch immer, so ein guter Grafiker, ein guter Designer, jemand, der ein Corporate Design macht, der muss doch sowas auch vordenken, ne? Das ist gegebenenfalls auch, also im Marketing sprechen wir ja so von Störelementen oder Störern, und die heißen ja Störer, weil sie das Visuelle stören sollen. Wo wahrscheinlich jeder Designer, der so mit einer optischen Auge dran geht, so seine Probleme vielleicht mitbekommt oder auch nicht.
Ja, also du hast recht. Es ist auf jeden Fall so, dass man einen sogenannten Störer braucht. Aber
gedacht war es schon. Jetzt geht's los.
Den denke
aber
ich.
Aber er muss schön aussehen.
Genau, er muss schön aussehen. Nee, ich denke den halt tatsächlich, wenn wir ganz am Anfang auch bei einem Logo-Konzept schon starten und da ja auch die Farbwelt festlegen. Da denke ich den Störer mit.
Eine Störerfarbe dann, oder?
Genau. Also zumindest das schon mal am Ansatz. Und da muss der natürlich auffallen im Vergleich zu den Corporate-Farben. Trotzdem sollte er irgendwie in die Farbwelt passen. Also wenn ich jetzt gedecktere Töne habe, dann kann es von mir aus eine Konträrfarbe sein, aber die sollte auch ein bisschen gedeckter sein. Also Störerfarbe gut, aber muss trotzdem irgendwie ins Design passen.
Okay, jetzt sind wir natürlich gleich voll in die Vollen gegangen. Da kommen wir nochmal drauf. Okay. Wir machen den Einstieg vielleicht noch ein bisschen anders. Was macht denn ein gutes Design überhaupt aus? Erstmal vielleicht ganz allgemein. Was macht ein Design aus? Auf was muss man achten, wenn man ein Design entwickeln lässt?
Also meinst du jetzt Webdesign oder komplett?
Erstmal komplett, genau.
Gut, weil so denke ich das nämlich auch. Ich denke das immer gerne von vorne bis hinten am besten schon mal durch, weil es macht keinen Sinn, und das macht gutes Design meiner Meinung nach auch aus, dass es wirklich durchdacht ist, dass man nicht irgendwo anfängt und eine lustige, coole Idee hat und dann aber merkt bei verschiedensten Medien, ach okay, wie setze ich das denn jetzt hier um? Also das macht keinen Sinn, und deshalb ist das für mich schon mal ein Punkt für gutes Design, wenn es wirklich durchdacht ist, dass man es auf verschiedenste Medien anwenden kann. Und auch
was durchdenkt man denn da so beim Corporate Design? Was musst du denn durchdenken, bevor das final wird, online geht?
Also wenn ich beim Logo-Design anfange, dann muss zum Beispiel, dann hat es viel mit der Farbigkeit zu tun, dass ich im CMYK, also im Druckfarbraum, anfange, weil man muss bedenken, dass der digitale Farbraum ist einfach viel größer. Man könnte knalligere Farben verwenden, aber das funktioniert im Druck nicht. Also da fängt es schon mal an. Dann zum Beispiel, dass man Verläufe im Logo weglässt, die kann man als Gestaltungselemente verwenden, aber nicht im Logo selbst, weil da muss man wieder bedenken, ja, je nachdem, wo ich es drucke, welche Anzeige in der Zeitung, das ist Papier schon wieder ganz anders, da müsste das Logo vielleicht auch in einer Farbe funktionieren, weil es sonst einfach nicht wirkt. so wie man sich das gedacht hat. Und beim Digitalen ist es dann wieder was anderes, weil da funktioniert das. Da hat man diese Einschränkung nicht, was zum Beispiel Druckverfahren angeht.
Mhm. Das heißt, würde man heute dann tatsächlich hergehen, immer noch, sag ich mal, und sagen, wir lassen uns vom Print einschränken und haben deswegen weniger Möglichkeiten online?
Es kommt drauf an, wo sich halt das Unternehmen oder hauptsächlich positioniert. Wenn es jetzt sehr digital ist, also wie zum Beispiel bei dir, wo wir auch das Podcast-Cover gestaltet haben, da spielt sich, du wirst keine Flyer drucken, das hast du im letzten Podcast auch schon gesagt. Da kann man anders dran gehen, aber das ist ja auch ein Teil, den man da mitdenken kann. Da kann man sagen, okay, wir gehen hier jetzt auf knallige Farben, auf Farbverläufe, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, das hatte ich sogar in der Mail geschrieben, die ich dir geschickt hatte, dass wir da mit Farbverläufen arbeiten können, weil wir es rein digital benutzen.
Das stimmt, jetzt wo du es sagst, ich erinnere mich. Ich habe praktisch habe ich da einen Teil deiner Denkphase mitbekommen.
Genau, aber das ist halt eben das, was man von vornherein alles bedenken muss. Und dazu kommt halt eben noch, dass man verschiedene oder viel mehr Medien hat, als es vielleicht vor 20 Jahren noch war, dass man schauen muss, wie funktioniert das halt eben vor allem digital auf Social Media zum Beispiel. Hat man ein großes Logo, wo noch ein Claim dabei steht, eine Bildmarke, den Unternehmensnamen, dann ist das viel zu komplex, um es irgendwo zum Beispiel auf ein Profilbild zu setzen, als Wasserzeichen einzusetzen. Also man muss da Varianz in den Logos zum Beispiel auch haben, um eben verschiedene Größen abbilden zu können, ohne dass die Markenerkennbarkeit verloren geht. Mhm. Das heißt, man hat noch so ein kleineres, abgespeckteres Logo zum Beispiel, schaut, dass die Textmarke auch prägnant ist, dass die ohne Bildmarke mal funktionieren könnte. Und ja, das ist so ein durchdachtes Design, dass man auch schaut, auf welchen Farbflächen funktioniert das, auf welchen Farbflächen nicht und was sind No-Gos zum Beispiel, dass man das Logo nicht auf Knatschpink abbildet zum Beispiel. Genau.
So diese ganzen Online-Profile sind ja auch so ein Klassiker eigentlich, ne? Also da muss das entweder quadratisch oder es muss in eine runde Maske irgendwie noch mit reinpassen, irgendwie, dass es funktioniert. Das sind ja bestimmt viele Unternehmen, die so, sag ich mal, noch aus der alten Welt irgendwie kommen, die dann jetzt ein Thema mit haben. Ja, das sieht bei uns ja auf LinkedIn ganz schön blöd aus mit unserem Logo. Entweder ist es ganz schön klein und man kann nichts mehr erkennen, weil es irgendwie vorher querformatig war und musste jetzt irgendwie in Quadrat irgendwie. Das heißt, sowas entwickelt man dann auch weiter, sowas entwickelst du dann auch weiter mit deinen Kunden?
Absolut. Also das sind auch gerade die letzten Anfragen waren sehr häufig genau das, was du gesagt hast. Die haben so ein ganz altes Logo. Das hat irgendwie der Papa vor 30 Jahren hat er eine Firma gegründet und dann hat er da so ein wahnsinnig tolles Logo gemacht, irgendwie gefühlt selber was gefrickelt. Hat funktioniert. Also der hat eine stabile Firma aufgebaut mit Mitarbeitern, alles wunderbar. Aber die nächste Generation, die Tochter oder der Sohn, die wollen das Unternehmen übernehmen und merken so, okay, wir müssen mit der Zeit gehen, auch wenn alles gut läuft. Aber wenn wir jetzt auf Social Media oder so stattfinden, sieht das halt total aus der Zeit gefallen aus. Und dann haben die auch das Logo voll oft nur so als JPEG-Datei. Und auch, also alles sehr starr. Mhm. Und dann können wir da einfach ein Redesign machen, was sich zum Beispiel auch einfach an dem Alten orientiert, dass man Wiedererkennungswert hat. Aber das dann eben wieder so durchdacht ist, dass man die verschiedenen Formate hat, ein Sekundärlogo und Primärlogo, die Bildmarke allein stehen kann, womit man dann einfach auf Social Media zum Beispiel ganz gut arbeiten kann, aber auch auf der Website, also dass das auch auf der Website einfach gut aussieht.
Ja, und es gibt ja gefühlt, sag ich mal, also neben den Logos, die ja in Social Media dann entsprechend platziert werden, irgendwie quadratisch rund, hast ja ganz oft auch noch Hintergrundbilder, ne, im Header von so einem Social-Media-Profil, was dann auch irgendwie gefüllt werden musste. Das sind ja schon viele Formate, die sich da irgendwie online ergeben, wo man sagt, ja, die muss ich schon alle auf dem Schirm haben nachher, ne?
Absolut. Also das ist wirklich, man braucht eigentlich auf jeden Fall schon mal was quadratisch funktioniert, was im Querformat funktioniert und im Hochformat. Dann hat man schon mal eigentlich alles abgedeckt.
Klingt ja nach einer sehr einfachen Herausforderung. Quadratisch, hoch und querformatig muss funktionieren.
Das klingt jetzt einfacher, als es ist.
Nein, das war zynisch gemeint, kommt vielleicht im Podcast nicht gut rüber. Das hört sich ziemlich kompliziert an. Ich wüsste gar nicht, wie ein Logo aussehen könnte, damit es in all diesen Formaten letztendlich dann auch funktioniert. Das heißt, du bist aber dann tatsächlich auch noch viel auch in der alten Welt unterwegs, im Bereich Print und im Bereich Online. Ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich bin komplett auf Online irgendwie spezialisiert, auch wenn du uns das letzte Mal ja schon verraten hast, Webseiten ist schon so etwas, was du auch ganz gern tust.
Ja, genau. Also ich mache das komplette Corporate Design ja auch am liebsten, weil dann hat man einfach die Hand so auf allem. Man kann das am besten lenken, wie dann das, also wenn ich fange immer mal, erzählt immer vom Logo, aber das steht ja immer nur halt eben am Anfang, woraus man dann schon komplett oder einiges für das Corporate Design ziehen kann. Aber Webseiten zum Beispiel mache ich auch als Einzelprojekte und mich dann so komplett reinzudenken, das hatte ich ja schon das letzte Mal erwähnt, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Aber generell biete ich die komplette von Logo bis Printmedien zum Webdesign an.
Okay, also bei dem Logo gibt es ziemlich viel, oder beim Corporate Design, ziemlich viel drumherum noch zu denken. Social, ja. Print, online unterschiedlichste Formate. Lass uns mal über Webseiten sprechen. Gerne. Über Webseitendesign. Was ist denn so das Entscheidende, dass eine Webseite gut aussieht? Erkennst du das sofort, ob da ein Designer dran war oder ob das jemand irgendwie selber? Ja. Das ist ja, da teilen wir ja so ein Problem beide, ne? Also so über Grafik, da sind wir ja alle Spezialisten, ne? Wenn es um Optik geht, da bist du ja nicht die Einzige, die das weiß, sondern das weiß jeder, was gut ist und was schlecht ist. Ja. Das ist so ein bisschen wie bei Online-Marketing und Social Media vor allem, da weiß auch jeder, wie Social Media irgendwie gut funktioniert.
Ja, ja, klar.
Woran erkennt man denn, ob das jetzt, also, oder was sind so die Merkmale, wo man sagt, das ist ein Designer und daran sehe ich das, dass da jemand dran war, der sein Handwerk versteht?
Also, woran ich es wirklich direkt erkenne, ist, was Abstände angeht, Typografie, wie Elemente zueinander stehen. Also, das sind Kleinigkeiten, die einem, der jetzt damit nichts zu tun hat, vielleicht tatsächlich nicht wirklich auffallen oder es zumindest nicht beschreiben kann. Er könnte sagen, ja, ich glaube, hat ein Grafiker gemacht und das vielleicht jetzt nicht. Da war direkt ein Programmierer dran zum Beispiel.
Die Seiten erkenne ich meistens auch ganz gut. Wenn die Programmierer anfangen, Design zu machen, das erkennt man.
Ja, das erkennt man. Gut. Nee, aber dass jemand wirklich Ahnung davon hat, ist wirklich, das sind so Kleinigkeiten, ein Gefühl von Raum und Abstände zueinander. Weil da gibt es so ganz klassisch, das hat man am Anfang der Ausbildung auch gelernt, Gestaltgesetze. Und die haben sich aber wirklich so eingebrannt und sind auch wirklich die Grundlage für die Gestaltung. Also eigentlich weiß man das auch, dass Dinge, die nah beieinander stehen, gehören zusammen. Und wenn sie aber alle, also sag mal, drei Punkte, die nah beieinander stehen, gehören zusammen. Wenn die drei Punkte einen Abstand zueinander haben, dann nehmen wir es nicht als zusammengehörig wahr. Mhm. Also so ganz easy runtergebracht. Und das kann man eben auch beim Design so einsetzen, so dass man es als harmonisch wahrnimmt. Also ich achte zum Beispiel immer da drauf und wenn es danach in die Programmierung geht, muss ich mir das auch danach nochmal anschauen, ob das auch wirklich so eingehalten wurde, dass genügend Abstände zum nächsten Absatz gehalten wird, wie der Abstand von Text zu Bild ist und so weiter. Also es sind Kleinigkeiten, die aber in der Gesamtwahrnehmung enorm viel ausmachen oder die Schriftgrößen zueinander. Das macht schon mal, wie gesagt, einiges aus und dann finde ich es halt eben auch gut, wenn man den Wiedererkennungswert hat zum Corporate Design. weil dann fühle ich mich abgeholt. Ich merke, ja, okay, genau, das ist die Seite oder das Unternehmen, wo ich draufgehen wollte, erkenne ich wieder. Hier wollte ich hin. Und es stärkt natürlich dann auch die Marke. Und wenn ich dann sehe, das ist alles in einem, aus einem Guss, wirkt es für mich professionell und seriös. Und dann sehe ich auch, da ist ein Grafiker dran, der das genau beachtet hat, was sind die, was steht im Style Guide, im Corporate Design Manual. Und so wird es auch umgesetzt.
Mhm. Also wenn du so über Abstände sprichst, das leuchtet, glaube ich, ein, ne? Dass man versucht, irgendwie Abstände gleichermaßen oben, unten, rechts, links und dann auch auf der nächsten Seite wieder die gleichen Abstände irgendwie zu nehmen und nicht dann irgendwie so komplett andere. Wahrscheinlich auch Symmetrie spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Ja. Ne? Sind Dinge zentriert? Wie sind sie ausgerichtet irgendwie? Aber jetzt wird es ja spannend, weil jetzt kommt ja das ganze Thema Responsive dazu.
Ja.
Muss das dann vorher bei so einem Konzept schon mitgedacht werden? Oder sagst du, na, das soll mal der Entwickler bekommen, dass das nachher alles noch ordentliche Abstände hat, ordentlich zentriert ist und richtig angeordnet wird?
Um Gottes Willen, das darf man nicht dem Entwickler überlassen.
Okay.
Also, ich habe das bei mir im Kopf immer schon direkt, ich sehe direkt, dass das funktioniert, mobil oder nicht. Also, das hat sich bei mir, also dass ich dadurch, dass ich auch mal eine Zeit lang oder auch in der Ausbildung hat man auch ein bisschen Programmierung gelernt und eine Zeit lang habe ich die auch selber gebaut, weiß ich, habe ich ein Verständnis dafür, wie die mobile Ansicht eben aussehen muss und was dann funktioniert und was nicht. Und das denke ich mit, aber bei dem ersten Wurf gehe ich immer noch von Desktop aus, aber danach mache ich die mobile Variante, aber dann haben wir es einmal glatt, was zumindest inhaltlich und gestalterisch auf der Desktop-Version, wie es aussehen soll. Und dann mache ich für den Entwickler noch die mobile Ansicht, nicht im kleinsten Detail, weil das sind ja dann auch logische Schlussfolgerungen, die man dann einmal machen muss und dann weiß man, okay, das andere Modul, das bricht dann ähnlich um oder es sieht dann genauso aus und diese Abstände kann man nehmen. Also genau, ich denke das bei der Gestaltung schon mit und quasi nach der Freigabe von der Desktop-Version setze ich es trotzdem nochmal in mobiler Version für den Entwickler um.
Das heißt, bei dir wird das mobile Design ist ein komplett eigener Entwurf nachher. Der dann basiert natürlich, sag ich mal, auf dem CD, auf dem Corporate Design, was du auch für die Webseite gemacht hast. Also ich frage deswegen, weil es gibt natürlich viele Ansätze heute, die sagen, ja, Mobile First, wir entwickeln erstmal die mobile Webseite und dann machen wir die Desktop-Seite. Ist auch etwas, was ich ganz oft meinen Kunden rate. Gefühlt sind aber die meisten Agenturen noch so, weil sie halt in ihrem Büro am großen Bildschirm irgendwie sitzen, dass sie sagen, ja, entwickeln jetzt die Desktop-Seite, weil das ist das, was wir hier sehen. Aber die Kunden natürlich nachher, gerade im Endkundenbereich, sag ich mal, zum größten Teil natürlich mobil drauf zugreifen. Und deswegen bin ich eigentlich ein Freund davon zu sagen, ja, dann lass uns mal die Webseite mobil machen, weil das ist das, wo 70% nachher sehen. Und dann gucken wir mal, ob wir auch noch eine Desktop-Seite hinkriegen, die funktioniert. Oftmals wird aber noch andersrum gemacht. Ne? Wir machen eine Desktop-Seite und gucken mal, ob es dann mobil funktioniert. Ja. Aber bei dir habe ich jetzt verstanden, dass das auch nicht der Ansatz ist, sondern wir machen einfach zwei komplette Entwürfe, die jeder für sich funktionieren, die natürlich einen Zusammenhang haben. Aber
genau, also ich finde, dass es man darf auf beiden Seiten keinen Nachteil haben. Also es muss sowohl auf der Desktop Variante als auch mobile einfach gut aussehen. Ich hatte aber auch schon Projekte, wo ich gesagt habe, wir machen das zuerst mobile, weil das war so ein bisschen App-mäßig, aber war keine richtige App, weil sonst muss man es natürlich mobile machen, aber da war klar, das wird wirklich hauptsächlich am Smartphone gemacht und da muss man eben so wie so ein Quiz machen und dann bekommt man ein Ergebnis. Und das war klar, dass wir das zuerst mobile machen müssen, weil da muss es auf jeden Fall funktionieren und dann haben wir die Desktop-Variante gemacht. Aber bei den meisten anderen Projekten ist es dann doch so, erst die Desktop-Variante und die Mobile-Variante ist trotzdem, die ist kein komplett eigener Entwurf. Also, weil die sieht schon der Desktop-Variante sehr ähnlich, nur dass ich einmal anzeigen kann, wie umbricht es. Also manchmal muss es ja auch, macht es halt keinen Sinn, dass das Bild dann unterm Text ist, aber es müsste eigentlich überm Text stehen oder sowas. Und dafür stelle ich quasi dann im Design solche Regelungen auf, so damit der Programmierer weiß, wie es funktioniert.
Genau, also wenn ich jetzt so vom kompletten Design gesprochen habe, dann meine ich jetzt auch nicht, dass das irgendwie nochmal komplett neu entwickelt wird, sondern dass da jemand sich Gedanken macht, wie kann eine mobile Webseite aussehen, ohne sich aber von den Einschränkungen der Technik erstmal lenken zu lassen. Ne? Mhm. Also, weil es vielleicht gibt es ja auch mehr Möglichkeiten in der Technik, als es ist. Das Ganze kann ja auch nach hinten losgehen. Ne? Also ich musste dich mal mit einem Kunden noch von mir in Verbindung bringen. Der hat auch eine Webseite, ist ein B2Bler, also klassischerweise sogar eher noch so die Desktop-Variante, weil 60%, 70%, 80% des Traffics dann tatsächlich die Desktop-Variante haben. Der hat sich aber irgendwann wohl von einer Agentur eine Seite machen lassen, die den Ansatz hatte, den ich eben ja so präferiert hatte, Mobile First. Jetzt ist es aber so, dass ich hier auf meinem 4K-Bildschirm habe ich nicht mal mehr eine horizontale Navigation, weil er mir das Hamburger Menü da oben mit reingebaut hat, wo ich sage, ja, okay, das ist jetzt übertrieben. Ne? Also in der Desktop-Variante hätte ich schon gerne auch noch eine Desktop-Seite. Ich muss nicht irgendwie so eine mobile Seite so voll vergrößert haben auf Bildschirm. Also ganz so schlimm ist es nicht, aber sowas ist dann zum Beispiel, wo ich sage, ja, wenn ich doch den Platz habe, dann ist ja eine Navigation super, wenn sie auch gleich sichtbar ist und ich nicht irgendwie dann erst klicken muss an der Stelle. Ne? Daran sieht man, man kann es auch in die andere Richtung übertreiben. Also letztendlich sind beide Ansichten wahrscheinlich wichtig und du machst dir über beide Ansichten auch intensiv Gedanken. So habe ich das jetzt verstanden. Es gibt nicht so, dass man sagt, wir entwerfen jetzt für ein Endgerät irgendwie und dann gucken wir mal, ob wir es irgendwie hinkriegen, dass das auch noch einigermaßen vernünftig auf dem anderen Bildschirm aussieht.
Nee, also gerade wenn es noch so, wo der Nutzer auch viel machen muss. Ich habe auch letzte Woche ein Projekt abgeschlossen. Da muss man sehr lange ein Formular ausfüllen, Bilder hochladen können. Dann hat man auf der Desktop-Variante noch ein Overlay, wo man nochmal weitere Auswahl treffen kann. Also relativ komplex, wie der Nutzer sich darauf zu verhalten hat. Und da muss man auf jeden Fall die mobile Variante auch einmal komplett, die bin ich komplett durchgegangen, weil da muss man Step für Step gucken. Da gibt es teilweise, muss man es anders anordnen, weil man muss auch schauen, ist es nutzerfreundlich, dass man alles anklicken kann oder wähle ich dann, wenn ich einmal klicke, direkt 3 Sachen an, so Sachen. Also das ist schon bei manchen, wenn es eine relativ einfache Website ist, dann ist es so ein logisches Denken, wie die Sachen umbrechen. Aber bei so komplexeren Sachen finde ich es wichtig, dass man beides einmal komplett durchgespielt hat. Mhm.
Habe ich noch eine Frage? Also ich habe das jetzt so verstanden, du machst das Design, der Entwickler setzt die Webseite dann entsprechend um. Wie geht man denn dann mit solchen dynamischen Elementen um? Ne? Also eine Webseite ist ja heute kein statisches Gebilde mehr, sondern da hat man irgendwie was im Hintergrund scrollt, so Parallax-Scrolling-Geschichten, dann fliegen irgendwelche Bilder rein und raus, eingefädet, ausgefädet. Ist sowas dann berücksichtigt in deinem Design oder sagst du dann, kann der Entwickler machen?
Nee, tatsächlich erstmal, es sei denn, ich habe da schon eine genaue Vorstellung oder das gehört wirklich dazu, zum Konzept, dann gebe ich dem Entwickler so Beispiele, wo ich es mal gesehen habe oder also damit er einfach versteht, was ich meine. Und ansonsten diese relativ einfachen Animationen, die aber ja eben wirken, damit die Seite nicht so statisch aussieht, die schaue ich mir im Nachgang an, wenn die einmal umgesetzt wurde und mein Layout quasi im Browser zu sehen ist, dann muss ich das nochmal durchgehen und dann habe ich direkt das Gefühl dafür, hier muss das und das und das noch passieren. Und dann sage ich das dem Entwickler. Also das, finde ich, ist absolut meine Aufgabe, dann da nochmal drüber zu gehen und zu sagen, können wir das noch machen und das noch ändern? Also natürlich alles im Rahmen.
Aber da gibt es dann nochmal so eine Rückschleife dann, wenn die Seite dann online ist, wo man diese dynamischen Dinge dann nochmal begutachtet, die ja mit Sicherheit auch für den Entwickler oftmals eine technische Spielerei sind und der sich denkt, ja, mehr ist immer gut, ne? Und als Designer würde man dann sagen, ja, mach das mal ein bisschen reduziert. Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass bestimmte Animationsarten besser zu einem Design passen als andere, ne? Also es macht jetzt keinen Sinn, ein Objekt, was auf der rechten Seite des Bildschirms ist, von links irgendwie reinfliegen nee. Zu lassen, irgendwie, ne? Dass das einmal so quer über die ganze Webseite irgendwie wandert. So. Wo der Entwickler vielleicht sagt, hey, das sieht ja cool aus, das ist ja fast wie ein Computerspiel, oder?
Nee, um Gottes Willen. Also ich habe da wirklich, es ergibt sich so direkt für mich ein Bild, wenn ich einmal drüber gehe, dass ich sehe, okay, wir können jetzt den und den Effekt da noch einsetzen, was ja wirklich eher ein bisschen Spielerei ist, aber was einem schon so ein Gefühl, also von so einer, dass man so eine Leichtigkeit auf die Website bringt, dass es halt nicht so starr ist und man denkt, man scrollt jetzt irgendwie ein Bild runter, sondern dass da wirklich was, dass es ein bisschen lebendig ist.
Okay, das wir haben ja, ich muss auf die Uhr gucken, aber ich habe noch ein Thema, das muss ich trotzdem noch mit dir ansprechen, auch wenn die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist. Jetzt haben wir so ein bisschen über das Visuelle, über die Optik gesprochen.
Ja.
Jetzt kommt ja so mein Thema, das ist so die Funktion einer Webseite, ne?
Ja.
Die Form, ein Deal, das ein Unternehmen irgendwann mal online gestellt hat oder sich nicht gestellt hat, dann können Sie gerne zu mir kommen. Aber wenn es ein Ziel existiert, jetzt sagen wir mal ganz klassisch, ne, da gibt's eine B2B-Webseite. Oder muss gar nicht B2B sein, kann auch B2C sein, aber ich möchte irgendwie, dass der Leser, der Besucher meiner Seite mit mir Kontakt aufnimmt, einen Termin vereinbart oder ähnliches. Da haben wir ja, sagen wir mal, so bestimmte Möglichkeiten, diese Conversion-Optimierung dann durchzuführen, also dass ein Besucher dann auch tatsächlich zum Kontakt wird. Was sind denn da so die Elemente, wo du sagst, das ist wichtig, drauf zu achten?
Also da es ist wirklich, dass ich da hauptsächlich mit der Farbe arbeite. Dass man Kontraste schaffen kann, um die Nutzer immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass sie genau hier klicken sollen. Also, und da am besten, dass man sagt, für diesen Call to Action, zum Beispiel Kontaktaufnahme, der hat jetzt so, ich sag jetzt einfach mal rot, der Button ist immer rot. Und dann weiß ich immer, okay, überall, wo der rote Button ist, da kann ich Kontakt aufnehmen. Also ich glaube, das ist relativ Standard, aber man muss wirklich diesen Kontrast schaffen, damit der wirklich ins Auge fällt und man dieses Ziel immer quasi
ich glaube,
immer visuell sieht.
Das ist nur in deiner Welt Standard. Ich glaube, bei 95% der Webseiten, die haben nicht mal bisher überlegt, ob sie das Kontaktformular vielleicht herausstellen sollten, geschweige denn für diese Call to Actions, die nachher zum Kontakt für eine separate Farbe definieren. Das, aber in deiner Welt mag das so sein.
Okay, also ich versuche, das ist zum Beispiel sowas, was ich eben im Logo-Konzept in der Farbwelt schon mal mitdenken möchte, dass wir hier eine Farbwelt haben, die eben die Corporate Design Farben sind. Und dann gäbe es eine Kontrastfarbe, die sieht so aus, findet sich aber so ein bisschen zumindest von der Farbwahrnehmung. Also wenn es jetzt zum Beispiel eben gedämpftere Farben sind, dann ist es auch eine gedämpftere Farbe. Aber die ist halt eben jetzt nicht in einem Grünton, weil die Corporate Design Farben grünlich sind oder natürliche Farben, sondern die ist dann zum Beispiel orange, was aber auch noch relativ gedämpft ist, aber komplett sich von der Corporate Design Farbe abhebt. Das ist zumindest mein Ziel. Und das versuche ich immer so einzusetzen. Das funktioniert auch ganz gut.
Wir gucken uns die Zahlen an von den Seiten. Nein, glaube ich auch. Linda, ich glaube, wir sind noch lange nicht durch mit dem Thema. Also du bist herzlich gerne nochmal eingeladen und wir kümmern uns dann nochmal so um das Thema Usability. Und wo ich auch gerne nochmal mit dir einsteigen würde, wäre zu dem Thema Neuromarketing auf der Webseite. Also wir haben gibt ja noch viele Punkte, die wir hätten besprechen können. Farbwahrnehmung, ne? Was lösen welche Farben aus? Welche Farben passen eigentlich zu was? Warum klicken Menschen lieber einen orangenen Button als einen blauen Button in einer bestimmten Kontext? Ne? Wissen wir alles nicht so genau. Vielleicht weiß es Linda besser. Vielleicht kann Linda uns das nochmal irgendwann erzählen. Und dann machen wir einfach, gucken wir mal, dass wir vielleicht nochmal irgendwann eine Folge dranhängen, wo wir uns damit beschäftigen. Vielleicht auch im Rahmen der normalen Marketing-Mastermind-Folgen. Da haben wir noch ein paar mehr Marketing-Leute mit dabei, wo wir uns dazu austauschen können. Linda, wir haben aber am Ende unserer extra Folgen, habe ich hier nochmal 10 Fragen an dich, die wir einfach ganz, ganz schnell durchgehen. Fragen beziehungsweise Vervollständigungen. Ja. Damit wir nochmal so das eine oder andere über dich erfahren. Ich fange einfach mal an, ja, und du machst einfach dann den Satz weiter, beendest ihn. Ich entspanne mich bei.
Lesen von der
von was Flow-Magazin. Flow-Magazin. Flow.
Das ist ein ganz tolles Magazin für Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung und sehr, 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 sehr schön gestaltet.
Okay, wenn Linda das so featured, wir packen den Link in die Shownotes rein, könnt ihr mal nachschauen. Meine Freizeit verbringe ich?
Viel mit Freunden, Sport.
Reisen, wo reist du am liebsten hin? In den Süden oder in den Norden?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Kann ich nicht, also häufiger in den Süden,
also immer aber der auch Sonne gerne entgegen, in den Norden. Immer da, wo warm ist. Okay. Ich bin stolz auf.
Dass ich bisher alles unabhängig erreicht habe, ohne dass ich von jemandem großartig alles Unterstützung brauchte.
Gemacht. Das sind die Selbstständigen, ne? Mein größter Fehler bisher war?
Vielleicht, Fehler weiß ich gar nicht, weil ich bin eigentlich sehr im Reinen mit dem, was ich bisher gemacht habe. Aber vielleicht war ich das ein oder andere Mal zu gutgläubig.
Ich dachte jetzt, wäre eine Bewerbung an eine bestimmte Agentur gewesen.
Nee, auch das
Nein,
nicht.
Nein, also absolut. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin da nämlich ganz genauso und sage immer, mit all dem, was ich bisher getan habe, bin ich da, wo ich jetzt bin, nämlich mit dir im Podcast.
Genau.
Und insofern, ich finde auch wenig. Was würdest du denn anders machen? Gibt es etwas, wo du sagst, wenn ich aber nochmal die Chance hätte, dann würde ich das vielleicht anders machen?
Ich glaube, ich würde mich schneller vernetzen, damit man mehr Leute, also relativ am Anfang in seinem Umfeld hat, die irgendwie die gleichen Probleme haben. Aber ich glaube, auch da habe ich einfach ein bisschen Zeit gebraucht und bin happy, dass ich jetzt gemacht habe, dass ich mein Netzwerk gefunden habe. Aber das hätte man auf jeden Fall, man kommt da nicht dran vorbei, man muss das einfach machen. Und ich glaube, so früh, es geht immer am besten.
Netzwerk, schneller Netzwerk, ein größeres Netzwerk. In 10 Jahren möchte ich.
Ich wäre schon total happy, wenn ich eine Partnerin an meiner Seite hätte, mit der ich das zusammen auch größer machen könnte. War das jetzt gegendert
oder war das bewusst Partnerin? Okay, ne, man muss nochmal nachfragen, ne, manchmal hört man das nicht mehr so genau raus.
Ja, das stimmt, aber ich hätte auch nichts gegen einen Mann, aber ich fände es total cool, wenn man zu zweit einfach nochmal, ich glaube, man kommt nochmal ein bisschen mehr Input von jemandem und kann vielleicht nochmal was Größeres aufbauen. Also
okay, mit einem Partner, Partnerin das ganze Business noch ein bisschen expandieren. Bevorzugt Partnerin.
Ja.
Haben wir jetzt rausgehört. Ja. Die wichtigste Eigenschaft, um erfolgreich zu sein?
Ich glaube, authentisch sein. Also ich habe wirklich gemerkt, wenn ich einfach so sein kann, wie ich bin, dann funktioniert das ganz gut. Einfach empathisch, authentisch, einfach das machen, was man liebt, und dann ist man da gut beraten, würde ich mal sagen. Du findest dich da
einer großen Riege wieder. Das findet hier, hören wir hier ganz oft bei der Frage Authentizität. Ist auch, glaube ich, auch wirklich kein ganz unwichtiger Punkt. Das beste Buch, das ich gelesen habe, war
Ich glaube, das ist sehr basic, aber das Kaffee am Rande der Welt, nee, am Ende der Welt, oh Gott, jetzt weiß ich gerade nicht, von John Strelacki. Die
vier
ganze
Stück,
Reihe
ne?
von ihm, finde ich.
Vier Bücher gibt es, glaube ich, in
Bitte?
Der Reihe, ja.
Ja, genau. Aber die, das war so mein Einstieg in irgendwie Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und das finde ich aber auch schon sehr gut. Es ist nichts Besonderes, nichts Neues. Aber
es muss ja auch nichts Besonderes und Neues sein. Aber für den einen oder anderen da draußen ist es vielleicht wirklich was Neues. Und ich kann das nur bestätigen. Ich habe die auch alle vier gelesen. Und ich mag sie auch, die Bücher. Ja. Sie sind, ich finde, sie könnten manchmal ein bisschen länger gehen. Also wenn man sich ranhält, kann man so ein Buch auch gut in 2-3 Stunden irgendwie durchgelesen haben irgendwie, wo man dann, habe doch gerade erst angefangen irgendwie. Also das erste ging noch, aber dann die anderen wurden dann schon sehr groß gedruckt, viele Bilder mit rein, ne? Und man denkt, werden die Bilder ein bisschen dicker gemacht, als eigentlich der Inhalt dann nachher ist. Aber es sind trotzdem gute Bücher, das, das stimmt. Aktuell lese ich.
Muss ich mal gerade gucken, wie das... Wie heißt Alle Zeit heißt das, glaube ich. Es liegt da hinten. Da geht es viel um Zeitmanagement und wie können wir in der Gesellschaft Zeit besser einteilen und aber auch so die ungerechte Zeitaufteilung. Und es ist ein bisschen sperrig, weil auch viele Studien dabei sind, aber finde ich trotzdem ein
spannendes Thema.
Liest du nur
so Fach- und Business-Literatur? Oder darf es auch mal ein Krimi sein? Oder ein...
Eher eine Schnulze, genau. Schnulze,
so ein Liebesroman oder irgendwas zum Schmachten.
Genau, das lese ich. Das ist so Urlaubslektüre. Da da brauche ich sowas, dass wenn man am Strand liegt, dass man sich da einfach in so eine heile Welt irgendwie reinlesen kann. Aber sonst finde ich solche Fachliteratur oder so Fachbücher schon, die geben mir ein bisschen mehr. Also die motivieren mich auch und ich meine, das mit Zeitmanagement ist jetzt was ganz anderes, nicht motivierend, aber es regt einfach zum Nachdenken an und wie man das vielleicht auch einfach im Alltag besser umsetzen kann.
Sehr gut.
Finde ich immer
Dann
gut.
Haben wir noch, meine Inspirationsquellen sind... Hab ja in der ersten Folge haben wir ja erfahren, dass man bestimmte Zeit braucht, um kreativ, schöpferisch zu sein. Ne? Das geht nicht auf Kommando. Was sind so deine Quellen? Wo ziehst du diese Energie raus?
Ich glaube, also wirklich Pinterest, wenn es Pinterest nicht gäbe, das ist wirklich eine Plattform, wo es also für Grafikdesigner gerade total viel gibt. Also werden einfach super viele Projekte hochgeladen und das ist wirklich, vor jedem Projekt schaue ich mir da super viel an, einfach um so auch generell ins Thema zu kommen, was gibt es und was ist gut, was ist nicht so gut und das finde ich schon wirklich eine gute Inspirationsquelle, also ich muss mir einfach super viel anschauen, aber so Farbwahrnehmung, das ist wirklich, das findet man so überall, das hört sich zwar so abgetroschen an, aber egal, wo ich hingehe oder in Geschäfte gehe, so Farbkombinationen neu zu sehen, das findet man wirklich, aber deshalb ist es diese Zeit, die man braucht. Man muss dann auch mal rausgehen oder keine Ahnung, mal einfach nichts machen oder die Flow lesen. Also da hat man halt auch total viel Inspiration. Also ich würde sagen, Alltag und Pinterest.
Okay, da ist schon so ein bisschen der Designer-Nerd durchgekommen, der durch den Alltag läuft und Farben sich anschaut, wie sie kombiniert werden. Da bin ich noch nicht drauf gekommen. Aber werde ich demnächst mal tun, wenn ich einkaufen gehe, schaue ich mir mal an, wie so die Farben so auf Verpackungen oder sowas dann kombiniert sind. Ja, super.
Klingt ja, genau.
Total spannend. Mit diesem Motto komme ich durchs Leben.
Irgendwie, dass man, wie sagt, also der Zeit vertrauen soll, also oder dem Timing, dass man da einfach ein bisschen Vertrauen reinlegen kann, dass gewisse Sachen jetzt passieren. Das habe ich tatsächlich Anfang des Jahres gelesen, Trust the Timing of Life. Und es hat mir sehr viel gegeben. Also es hat mir wirklich, da musste ich mich dieses Jahr häufiger dran erinnern. Und das fand ich ein gutes Motto,
Ich glaube, der passt da in die Ecke. Ne? Am Ende ist alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Aber wir sind jetzt am Ende, genau. Liebe Linda. Ich danke dir herzlich, dass du nochmal mit dabei warst. Wir sprechen mal darüber, wann wir gegebenenfalls nochmal, wenn du magst, über das Thema Usability, Usability Design, UX Design und Neuromarketing sprechen. Aber bis dahin haben wir jetzt erstmal viel über dich erfahren, viel über das Thema Design, Webdesign, Logo-Design. Vielen Dank dafür. Wenn es euch auch da draußen gefallen hat, dann hinterlasst uns eine Bewertung bei den üblichen Podcast-Portalen. Ihr könnt uns auch gerne kontaktieren. Es gibt, glaube ich, in allen sozialen Netzwerken irgendwo Marketing-Mastermind-Gruppen, zu denen ihr gerne dazustoßen könnt. Dann können wir auch uns direkt mal unterhalten. Und ansonsten wünsche ich euch eine erfolgreiche Zeit, erfolgreiche 14 Tage. In 14 Tagen hören wir uns dann wieder, dann mit einer regulären Folge. Bis dahin, alles Gute.